wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier im Reviewcast zu Tormentia, einer Indie-Perle aus dem vergangenen Jahr, die deutlich mehr Aufmerksamkeit haben sollte, als sie bisher genießt. Diese Meinung teile ich mit dem guten Markus Richter von dem Indie-Fresse-Podcast, der mich auch auf dieses Spiel überhaupt erst aufmerksam gemacht hat. Und im Folgenden werdet ihr aus dem Indie-Fresse-Podcast die Berichterstattung zu diesem wunderschönen Spiel hören. Es moderiert also ab sofort der gute Markus für euch. Ich bin dort ebenfalls zu Gast, genauso wie natürlich Co-Host Dennis Kogel, den ihr ja vielleicht auch schon aus dem einen oder anderen Podcast kennen solltet. Und wenn ihr die komplette Episode hören wollt, die gibt es natürlich im Feed von In die Fresse. Da reden wir unter anderem auch über Rise of the Golden Idol, etwas Balatro und Diablo 4. Viel Vergnügen. Spell Mortality.
M-R-K-L-O-S-Y. Das Spiel heißt nicht Mortality, das Spiel heißt Tormentor. Und es ist ein Spiel, das ich jetzt schon sozusagen spoilern möchte, das eigentlich das Zeug zum Klassiker hat, es aber nie geworden ist. Und das Witzige daran ist die Entstehungsgeschichte, also wie kommt man überhaupt zu diesem Spiel? Das ist Ende letzten Jahres erschienen. Ich kenne es nur, weil ich Marcel getroffen habe, zeitweise, den wir auch ab und zu mal hier im Podcast erwähnen, vom Podcast Game Mechanics, Spieleentwickler, der meint, es gibt ja dieses Spiel und niemand kennt es, aber es ist irgendwie total großartig. Und so pflanzt sich das so ein bisschen fort. Ne? Also ich habe das dann gespielt, dann habe ich Michi gesagt, es gibt dieses Spiel, niemand kennt es, aber es ist total großartig. Dennis, wann hast du zum ersten Mal von diesem Spiel gehört?
Von dir, als du gesagt hast, dass wir darüber sprechen und Michi es geholt hat. Ich fand es total überraschend, weil ich war danach so, okay, aha, interessant. Ich dachte, ich hätte den Namen schon mal gehört. Ja. Und ich habe so das Gefühl so, ja, ich höre irgendwie schon, also ich habe irgendwie schon so das Gefühl, dass ich mitkriege, wenn so irgendwie relevante Indie-Spiele rauskommen. Und das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich glaube, Steam geguckt, so, ja, es hat auch Rezensionen und so. Dann habe ich versucht, Kritiken dazu zu finden und es gibt so 7 oder sowas. 8, nachdem du was im Radio gemacht hast.
Und YouTube-Videos mit 50 Views.
Ja, genau. Was soll das? Und es ist so, okay, das ist so ein komplett irgendwie Spiel, das irgendwie aus dem, das nicht wahrgenommen wird irgendwie.
Und das liegt, kann ich glaube ich sagen, tatsächlich am Publisher. Also Tormentia ist von Croxel Studios, das ist ein kleines, wenn ich es richtig gesehen habe, 2-Mann-Studio aus Spanien. Und der Publisher ist Billet Cohet, das ist auch ein spanischer Publisher, der sich so kleinen, guten Spielen verschreibt. Und wenn man die fragt, hey, wie sieht's denn aus, also den Publisher, dann passiert nichts. Und wenn man dann dem Entwickler schreibt, hey, wie sieht's denn aus, dann sagen die, ja, wir haben leider überhaupt gar keine Rechte an dem Spiel, das muss alles der Publisher machen. Und dann passiert also nichts. Und so sieht die Öffentlichkeitsarbeit aus. Das zu dem Hintergrund. Und jetzt ist natürlich die große Frage, das ist natürlich wohlfeil. Ne? So 3 Indie-Dudes mit feuilletonistischen Anwandlungen setzen sich hin und sagen, hier ist das Spiel, das niemand gesehen hat, aber es ist ganz, ganz toll. Mal gucken, ob wir dieses Versprechen halten können.
Markus,
ja?
Ich habe direkt ein Rätsel für dich.
Ja.
Wie viele Bosse sind in Tormentia?
Wie viele Bosse? Ich habe es nicht zu Ende gespielt, deswegen wäre meine Vermutung 5.
Ja. Das Studio besteht aus 5 Developern.
Endgegner-Spiele-Entwickler. Das würde auf eine seltsame Art und Weise auch Sinn machen.
Und ich muss sagen, ich habe ganz, ganz wenig vom Spiel. Also ich habe so ein bisschen gespielt, deswegen bin ich ja total, aber ich bin interessiert so an dieser Art Spiel, weil es ist eine interessante Art von Spiel. Bin gespannt.
Also das Spiel handelt von einem Spiel auf einer Spielekonsole und diese Spielekonsole ist nicht das Atari 2600. Ja, ganz explizit ist es nicht das Atari 2600, sondern es ist die total fiktionale Konsole Limbo 2800. Das aussieht wie eine andere Konsole, die vielleicht 2800 minus 200 im Namen trägt.
Ist das wirklich, es ist ein Spiel darüber, dass man ein Spiel spielt. und auf einer alten Konsole, und ich oute mich als extrem junger Zeniel oder was auch, nein, das stimmt nicht, aber ich habe zum Beispiel diese ganze Atari-Zeit nicht mitbekommen, deswegen hatte das für mich irgendwie gar nicht so ein Nostalgie-Vibe, außer das ist so eine Retro-Konsole, aber das ist eine alte Konsole, in die man so Kassetten reinschiebt.
Na, vielleicht der Reihe nach, also vielleicht sozusagen kurz das noch als Frage noch, weil selbst ich, der ein mittelalterweißer Dude ist, bin zu jung für diese Konsole. Also das war lange vor meiner Zeit. Michi, wie ist es bei dir?
Ja, nicht ganz so lange. Ich hatte auch keinen Atari früher, aber ich habe ja in so Ende der 90er ganz viel nachgeholt, weil ich halt gesagt habe, ich bin schon so nah dran am Ursprung der Videospiele, also so weit muss ich jetzt nicht davor springen, um quasi am Ende mein ganzes Leben vom Ursprung der Videospiele irgendwie mitbekommen zu haben. Deswegen habe ich durchaus sowas wie zum Beispiel Adventure auf dem Atari nachgeholt, wo hier ganz viele Anleihen dann auch drin sind und Hommages.
Wobei ich sozusagen, wenn du sagst, auf dem Atari, dann sind Leute, ich sage jetzt mal, weitestens in unserer Generation, denken dann wahrscheinlich den Atari ST, also das Gegenstück zum Amiga 500. Aber bei dieser Konsole ist sozusagen, das ist in den sehr frühen 80ern und das ist eine Spielekonsole gewesen, also so ein Plastikkasten mit so zwei Joysticks, die wirklich sozusagen eine schwarze Box, wo so ein Stick, also ohne irgendwelche ergonomischen Fähigkeiten oder Design sozusagen rausragt. Und das Spiel fängt an und ist erstmal nur so ein sehr altertümliches Spiel. Also Blöckchengrafik, wirklich sehr große Blöckchen, also 5x5
8x8 Pixel.
8x8 Pixel, 5x5 Millimeter sozusagen gefühlt. Und der Held ist ein Viereck. Oder die Heldin. Oder das Protagonist ist ein Viereck.
Das Protagonist.
Und Michi, vielleicht erzählst du, was macht man dann? Man wacht in dieser Blöckchenwelt quasi auf, was passiert dann?
Man hat die Möglichkeit, nach oben, unten, links und rechts sich zu bewegen und man hat einen Knopf, genauso wie es halt damals auch auf diesem Atari zum Beispiel gewesen wäre. Man fängt an zu erforschen, ist erstmal ein Erkundungsspiel, das vielleicht abstrakt an das erste Zelda auch erinnern könnte, wo man ja auch von Top-Down quasi guckt und dann Link so von Bildschirm zu Bildschirm schickt und vielleicht mal in eine Höhle geht und da ja das berühmte Schwert findet und dann noch den Spruch dazu kommt, kennt ihr ihn? You shall not wander alone oder go forth.
Take, ich weiß this, nicht.
Take this, irgendwie so. so ähnlich ist es hier im Endeffekt auch. Man merkt dann recht schnell, man kann mit der Welt interagieren, eigentlich nur dahingehend, dass man Schlüssel finden kann. Da habe ich mich schnell an Doom und sowas auch erinnert, wo man ja Keycards farbig finden muss. Und hier findest du wahnsinnig viele Schlüssel in diesem Spiel. Aber man guckt erstmal, wie das Ganze funktioniert, findet den ersten Schlüssel, muss dann auch das passende Schlüsselloch natürlich dazu finden und kriegt immer mehr Schiss, weil natürlich auch Gegner hier und da mal in den Räumen untergebracht sind. Die sind rudimentär, aber sehr gnadenlos. Geister, die man nicht berühren sollte, denen man ausweichen muss. Und so hat es auch einen kleinen Labyrinth-Charakter. Also man muss immer ausweichen und Schlüssel finden, Schlüssellöcher finden. Später findet man auch so etwas wie ein Schwert, um einen ersten Drachen zu besiegen, bevor man in sowas wie eine Open World dann am Ende oder am Ende dieses Tutorials oder dieses Einstiegslevels gebracht wird. Und während man diesen Drachen bekämpft, hat man A, die Möglichkeit, so Dark Souls-mäßig diesen Endgegner zu besiegen tatsächlich. Dafür gibt es dann ein Free Achievement und ein Easter Egg. Oder man stirbt, so wie vorgesehen, auch in einem Dark Souls an dem ersten großen Gegner und wird dann rausgeworfen aus dem Fernseher und sitzt auf einmal in einer dreidimensionalen Umgebung als Kind vor dem Fernseher, als so ein 80s-Kid und kann anfangen, das Spielezimmer zu erkunden und dort jede Menge Spielsachen zu finden. Man sitzt an einem sehr düsteren Abend vor der Flimmerkiste und es ist schon ganz schön gruselig, obwohl es ja erst so billig war und das macht diese geile Atmosphäre, die dieser Soundtrack erzeugt, den du ja auch so wahnsinnig aufwendig und großartig schon eingebaut hast hier in diesem Podcast.
Genau,
super interessant, ne? Also, weil ich finde, diese Gruselatmosphäre, die du erwähnt hast, also ich habe also auch diese Sequenz gespielt und ich fand das interessant, weil also dieses Spiel ist von Anfang an eigentlich ganz schön creepy und gruselig. Also zum Beispiel auch die Gegner, denen man begegnet. Ich war total fasziniert. Es gibt diese Arme, die aus Blöcken rausragen und dir den Weg versperren. Das ist creepy. Und dieser Geist ist krass, weil man kommt in dieses Labyrinth und dann poppt dieser Geist auf und der verschwindet kurz und taucht dann an einer anderen Stelle in deiner Nähe auf. Und das ist so, das ist eine super clevere Art und Weise, so einen richtig creepy Gegner zu machen, aber auf eine super, super, super limitierte Art und Weise. Das erinnert so ein bisschen an, weiß nicht, die Weeping Angels von Doctor Who, ne? Wenn man nicht hinschaut, dann sind sie plötzlich in deiner Nähe und kommen immer näher und so. Und das ist halt mit diesen super, super limitierten 80s-Methoden, so einen creepy Gegner zu erstellen. Mhm. Das fand ich sehr, sehr cool. Und ich habe zuerst gar nicht verstanden, dass man einen Button benutzen kann. Ich war so, das Spiel sagt mir nicht, dass es einen weiteren Button gibt. Ich habe keine Ahnung, was ich drücken soll. Ich bonke gegen einen Schlüssel und nehme ihn nicht auf. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Tasten zu drücken. War so, oh, ich kann einen Schlüssel aufnehmen. Und ich kann ihn wieder hinlegen. Mhm. Faszinierend. Ja, hat mich sehr zurückgeworfen in diese kindliche, ich weiß gar nicht, was Videospiele sind, ja. Stimmung. Ne, so dieses, what the fuck is this?
Und das ist ein geiler Punkt, ganz kurz. Weil ich habe das, also meine Tochter kam rein und hat das Spiel gesehen. Und ich dachte schon, kack. Kann sie das sehen? Soll sie das sehen? Mhm. Ist das nicht zu gruselig? Mhm. Und sie so, was spielst du da, Papa? Weißt, und dann wollte ich halt wissen, was siehst du denn? Ja. Ist das ein Rennspiel? Du rennst ja weg. Du fährst doch weg. Die anderen dürfen dich nicht kriegen. Das ist ein Rennspiel, oder? Du bist doch der in der Mitte. Ja, das ist ein Auto. Sag ich, wenn du meinst.
Geil. Genau, das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, es hat das Gefühl einer Fantasy-Gruselwelt und es gibt sozusagen Kämpfe, aber eigentlich nur in Anführungszeichen. Eigentlich sind alles immer Rätsel und es geht eigentlich immer sozusagen ums Entkommen. Noch ein kurzes Wort zu dieser 3D-Welt. Man erforscht die, indem man guckt. Also man sitzt vor dem Fernseher, man kann sich aber nicht bewegen. Also das ist sozusagen wirklich eine quasi fotorealistische 3D-Umgebung, in der man dann sozusagen aufwacht aus dem Bildschirm. Und dann ist, also die erste Szene ist auch, man nimmt dann die Karte aus der Konsole raus und pustet dann sozusagen rein, um den Staub von den Kontakten zu machen und steckt sie wieder rein.
Auch das habe ich erst nicht verstanden, weil ich die ganze Zeit dachte, was ist denn das Rätsel, um das Spiel weiterzuspielen? Weil es geht ja irgendwie kaputt und das geht irgendwie nicht weiter, erstmal nachdem man vom Drachen besiegt wird. Das hat mich sehr geärgert, dass ich vom Drachen besiegt wurde. Ich dachte, ich wäre besser. Und dann war ich so, als ich dann endlich einfach nur diese Cartridge gepustet habe, weil man muss sie einfach nur aufnehmen und einmal benutzen und sowas, war ich so, oh Mann, natürlich, so warum bin ich darauf nicht gekommen?
Und das sozusagen der Horror bezieht sich dann darauf, dass in dem Blöckchenspiel Dinge passieren, die das Zimmer beeinflussen. Also da geht dann eine Schublade auf und da kann man irgendwas finden und dann wieder zum Beispiel dieses Buchstabierspiel, was wir am Anfang gefunden haben. Das ist so ein Kinderbuchstabierspiel, was den Wort sagt und sollst du so Tasten drücken, um das zu buchstabieren und dann macht es so im Sterblichkeit, Leid, kann man so buchstabieren. Und die erste Szene, mild Spoiler, ist, wenn du rausgeworfen wirst, die Zimmertür geht so ein bisschen auf und macht so und das ist fantastisch gruselig, nicht weil es Horror ist, sondern weil es zumindest mich zurückgeworfen hat in diese Stimmung, wovor du dich als Kind gruseln kannst. Ne? Wenn so dunkle Stimmung ist und dann das kleinste Geräusch, der Schatten macht einen riesigen Film in deinem Kopf. Und das setzt das Spiel sehr gut um. Und das Interessante ist, das ist der Gag an dem Spiel. Der Gag an dem Spiel ist, du spielst das Blöckchenspiel und ab und zu kommst du zurück in diese Welt und da passieren Dinge. Das ist sozusagen der Gag. Das eigentliche Spiel ist aber in dieser Limbo 2800 Welt. Und da stellt sich dann raus, okay, es gibt irgendwie ein großes Tor, das sollst du aufmachen. Um das große Tor aufzumachen, musst du 4 Artefakte organisieren. Und diese 4 Artefakte entsprechen dann 4 Welten, Leveln, Kapiteln, wie auch immer man das sehen will, die man erforschen muss. Und das ist dann, wenn man gut ist, also es gibt Playthroughs auf YouTube, die sind 5 Stunden lang. So viel habe ich für die erste Welt gebraucht. Okay. Ja, also vielleicht ein bisschen kürzer, aber sozusagen, ich bin immer sehr langsam in allem. Und da ist dann wiederum der Gag, dass jede Kapitel hat eine eigene Spielmechanik. Es gibt tatsächlich bis zum Schluss nur diesen einen Knopf und es gibt auch kein Inventory oder keine Lebenspunkte oder kein irgendwas. Doch, es gibt Lebenspunkte.
Lebenspunkte gibt es drei. Ja.
Genau, man kann dreimal getroffen werden, bevor man stirbt, aber auch das lernt, das gibt es keine Anzeige irgendwo, sondern man lernt das halt.
Es gibt halt das Manual, das man auch relativ früh lernt. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man das Manual, was man in der echten Welt im Kinderzimmer dann findet, im Kinderzimmer findet, durchforstet und erstmal versteht, welches Item steht für was. Weil wenn man das nicht liest, ist es zu kryptisch, was da in dieser 8-Bit-Welt passiert. Dann würde man nicht verstehen, was ist jetzt ein Samenkorn, was ist eine Axt, was ist ein Magnet. Was soll das eigentlich machen? Und das steht halt alles in diesem Manual schon erklärt drin. Und da hat das Kind, was man da verkörpert, auch schon Notes für Rätsellösungen drin, für Schalterrätsel und so, die man nachgucken muss.
Und das hat mich total erinnert an Tunic. Das kam ja auch vor ein paar Jahren raus. Das ist das Spiel, das Zelda-Spiel mit dem kleinen lustigen Fuchs. Und da gibt es ja auch dieses Handbuch, das man lesen kann, muss und entschlüsseln muss, weil das in einer fremden Sprache geschrieben ist. Und ja, also das ist ja auch so eine kleine Referenz dann. Ich fand es auch so, ah krass, es ist ein Tunic-like. Wie cool. Und niemand spricht darüber.
Und die, also was ich sozusagen beachtlich finde an dem Spiel ist, es gibt eben diese eine Mechanik, du drückst den Knopf und dann interagierst du mit dem Gegenstand. Du kannst auch immer nur einen Gegenstand rumtragen, ne? Also die Welt, die ich gespielt habe zum Beispiel, war mit diesen Samen, also es gibt Dinge, die lassen Dinge wachsen und dann bekommst du eine Schaufel und da kannst du das irgendwie mit beeinflussen. Dann kannst du auch, du hast quasi immer so eine Art Blumentopf, wo der, also jetzt banal gesprochen, ich weiß nicht, was das im Spiel sein soll. Es ist so, es sieht alles gruselig aus, manchmal erkennt man nicht genau, was das ist. Dann kannst du auch die Blumentöpfe versetzen und so. Du musst aber immer dann das machen, die Schaufel dann da ablegen, dann den Samen wohin tragen, dann die zurückgehen, die Schaufel holen, weil du es dann da wieder brauchst und so weiter und so fort. Und was das Spiel sehr gut macht, ist mit diesen ganz einfachen Mitteln eine Rätselwelt aufbauen, die innerhalb des Levels zunehmend komplexer wird, aber sich fast immer erschließt. Also einmal bin ich nicht weitergekommen, weil das Spiel sozusagen eine Spielmechanik jetzt eingeführt hat, kann ich nicht sagen, weil da hätte ich es verstanden, sondern weil was passiert ist, was vorher noch nie passiert war und das Spiel sozusagen davon ausgegangen ist, dass man das irgendwie erschließt. Das ging nicht. Und weil das Spiel so unbekannt ist, gibt es keine Walkthroughs. So, und das Witzige ist, auch das fühlt sich dann wie 80er an. Du hast also ein Spiel, was niemand von deinen Freunden spielt und du hast keine Komplettlösung. So, dann ging es halt doch, weil es gibt diesen einen YouTube-Playthrough und das Witzige ist aber, du kannst diese vier Level in beliebiger Reihenfolge machen. Die sind wirklich in sich abgeschlossen. Es gibt dann so zusätzliche Achievements, wo du wirklich zwischen diesen Leveln interagieren musst, aber für die Geschichte selber. So, das heißt, ich musste mir das YouTube-Video angucken, rausfinden, an welcher Stelle er das Kapitel gespielt hat, das ich gespielt habe, und dann zu der Stelle scrollen, wo ich nicht weiterkam. So, dann ging's. Michi, du hast ja, glaube ich, ein bisschen mehr gespielt sogar. Was war denn deine Lieblingsspielmechanik?
Ja, die Welten schwanken in ihrer Qualität, meiner Meinung nach stark. Das Forest-Level, dieser Dark Forest, den du angesprochen hast, finde ich mit am besten. Mhm. Wenn es nicht so wahnsinnig undurchsichtig wäre, wann ich jetzt einen Baum wachsen lassen kann, womit, was jetzt so ein Samen ist, das fand ich wirklich extrem kryptisch. Mhm. Wenn man es dann einmal kapiert hat, dann geht's. Also man muss die dann auch ummachen, um zum Beispiel über einen Fluss zu kommen, kann man den Baum dann so umholzen und dann fällt er da rüber und dann kann man da rüber gehen. Und man muss auch an einer Stelle einen Gegenstand aus einer anderen Welt holen und den dann benutzen. Und wenn man den eigentlich noch gar nicht so kapiert hat, ist das alles nicht so einfach. Deswegen weiß ich nicht, ob es nicht doch irgendwie gut wäre, zum Beispiel mit der Welt oben rechts, sage ich jetzt einfach mal kryptisch, anzufangen, weil das ist die einfachste. Da kommt man am besten rein. Das ist die, wo man den Magneten benutzt. Da fand ich alles... Ja, also alle Welten werden am Ende extrem schwer. Ich weiß auch nicht, ob das nicht der Punkt ist, warum dieses Spiel halt noch nicht mehr Aufmerksamkeit genießt, weil die Rätsel doch schon sehr, sehr tough sind. Und es gibt eine Welt, da muss man in so einer Spiegelwelt, Parallelwelt zweimal quasi alles spielen, hat dann auch noch später die Möglichkeit, in diese andere Welt reinzuschlüpfen. Ich verrate nicht wie. Und das ist schon ein absoluter Mindfuck. Das ist so schwer. Das hätte ich nie alleine gelöst. Nie. Weil man muss auch Gegenstände und Schlüssel über mehrere, also bestimmt 25 Screens tragen von einer Stelle zur anderen. Das weißt du nicht mehr, wo das ist. Also klar, du kannst mit Tab, das gibt es übrigens auch noch, ist eigentlich also doch zwei Knöpfe, wenn man so will, kann man das eigene Journal aufklüpfen, wo er halt so eine Automap quasi mitzeichnet, dieser Junge.
Das steht nirgendwo.
Das steht im Manual, ja.
Und es gibt den alten weisen Mann, der dich auch direkt am Anfang, wenn du in die Open World kommst, fragt, are you taking notes? Und dann steht unten, press tab to view.
Ah, das habe ich nicht gelesen.
Und aber selbst mit dieser Automap, das ist halt ein krasserer Hardcore-Level als dieses Phantasy Star 2. Das habe ich zum Beispiel auch nachgeholt. Da muss man auch selber mit Karten zeichnen und so ein Labyrinth-Rollenspiel halt. Und das habe ich gerade noch so geschafft, aber das hier ist schwieriger. Das ist echt krass und ich habe das dann auch nur mit dem von dir besagten YouTube-Video quasi lösen können und war auch froh, als ich da raus war, weil diese Spiegelwelt ist ein bisschen too much. Da hätte es weniger auf jeden Fall mehr gebracht. Die vierte Welt, da man sie ja von Anfang an alle begehen kann, nur da, um das Feature noch zu sagen, da geht es dann darum, Feuer umherzutragen. So die typische Fackelmechanik, wann kann ich was sehen, warum, wo ist der Schalter. Super straightforward, das fand ich auch noch sehr gut.
Ich finde das total witzig, dass das trotz sozusagen seiner banalen Einfachheit auf den ersten Blick so verschiedene Interpretationsräume hat, sowohl in der Ästhetik als auch im Gameplay. Also zum Beispiel, wenn du sagst, man kann da Bäume umhauen, die dann Brücken über den Fluss machen. Das habe ich mal gesehen als, diese Samen machen verschiedene Dinge, weil entweder wachsen sie oder es ist so eine Efeu-Ranke, die sich über den Fluss sozusagen entspinnt. Und das ist die Pixelgrafik, ne? Also was auch immer in deinem Kopf passiert, ist dann die Wahrheit. Und ich finde das total interessant, weil ich bin eigentlich oft so, dass ich sage, Dinge sind mir zu schwer und zu unzugänglich. Und was ich, also ich fand dieses Waldlevel sehr zugänglich, bis auf eine Stelle, wo ich mal eine Mechanik sozusagen nicht verstanden habe. Und was ich jetzt noch interessanter finde, ist, ich bin durch dieses Waldlevel durchgekommen, ohne in einer anderen Welt gewesen zu sein. Das finde ich sehr spannend.
Du bist also zuerst in die Waldwelt gegangen?
Genau.
Ich bin auch zuerst in die Waldwelt gegangen und ich fühle mich da aber eher bei Michi, dass das dann vielleicht auch keine schöne Erfahrung ist, weil ich bin dann, also ich habe quasi dieses erste Welt-Dings gespielt, den Drachen beim Drachen gescheitert, bin dann in dieses Waldlevel gegangen und bin dann umhergeirrt und war so, okay, das fühlt sich jetzt an wie dieser Moment in alten Adventure-Spielen, wo man nach dem Titan-Anfang entlassen wird und so eine große Welt mit vielen Screens, vielen Items, vielen Rätseln an allen Stellen. Und dann ist man erstmal überfordert und ist so, keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich mache erstmal aus. Und dann habe ich es nicht mehr angemacht. Weil das war dann so mein Gefühl. So, ich finde es cool.
Befürchtet aber, vielen, ja. Oh.
Okay, ja. Krass. Ich finde das total witzig, weil, und auf die Ebene, wo ich jetzt gehen wollen, für mich hatte dieses Ding wirklich einen ganz, also ganz klassisch alle Zutaten, die so einen viralen Indie-Erfolg macht. Also es gibt ja oft so Indie-Spiele, die sind so KritikerInnen-Lieblinge. Mhm. Also die finden so, ne, wir finden die geil, InZMoin findet die geil, Leute im Internet, die viel über Computerspiele schreiben, finden die geil. Die sind dann nicht immer ein kommerzieller Supererfolg, aber die sind halt so viral, nicht im Social-Media-Sinne, sondern eben in dieser Games-Szene, ne, die auch so Unterscheidung, also Überschneidung hat, wo die Entwickler-Community, EntwicklerInnen-Community sich mit den SpielerInnen und so. Und ich dachte, das ist doch eindeutig so ein Ding. Das hat alles. Das hat irgendwie interessante Spielmechaniken. Das ist ein bisschen hart und undurchsichtig. Da stehen die Leute ja auch drauf. Es hat diese Mischung aus, erst ist da eine Welt und dann ist da noch eine ganz andere Welt. Es hat dieses Retro-Feeling. Das ist doch eigentlich alles dabei für so einen Klassiker. Aber ich höre jetzt diese Begeisterung, die sich in mir entfaltet hat, bei euch nicht so.
Also ich bin begeistert von dem Spiel. Okay. Ich bin wahnsinnig beeindruckt, dass es das gibt. Mhm. Und wie es gemacht wurde, finde ich vor allen Dingen mutig. Ich verstehe aber halt, warum es gerade nicht dieser Hit geworden ist, über den jeder gesprochen hat, weil es dafür zu schwer ist. Zu undurchsichtig. Aber die Leute kommen nicht weit genug, um das richtig krasse, geile Metagame, was hinten raus ist, dieser Mindfuck, was man da alles erkunden kann, was absolut Tunic-like ist, wo man nochmal die vierte Ebene und eigentlich nochmal alles am Ende in sich rein projizieren kann und sich selbst quasi nochmal in diese Rolle versetzt. Oder dann halt auch die Metaebene, die ich am Anfang so ein bisschen erzählt habe, mit den Entwicklern. Also auch das ist kein Riesenspoiler. Man findet ganz früh so einen Zeitungsartikel, wo es steht, die fünf Entwickler von Spiel XY sind irgendwie verschwunden. Was ist da mit denen? Das ist alles halt das mega Geile. Aber dass sie es halt den Mut haben zu verstecken hinter absoluten Hardcore Knobelrätseln, wie ich das gesagt habe mit dem Schlüssel. Und ich finde es gut, wenn es sowas gibt, aber du kannst das halt nicht selber lösen, wenn du nicht ein absolutes Meistergenie bist und weißt, was sie jetzt gerade wirklich von dir wollen. Also drei, ein Spiegel, einen ganzen Dungeon, stellt euch den krassesten, schwersten Zelda-Dungeon vor, den Wassertempel, und jetzt dann das Ganze nochmal in der Spiegelwelt, wo ihr auch Schlüssel finden müsst, die ihr nur manchmal seht, die farblich aber auch dann noch auch ein Rätsel sind. Also no way, das löst halt keiner, ohne dass es halt mal einer gelöst hat. Das hatte Fez, das hatte Tunic auch hinten raus, aber halt hinten raus. Und das ist das, was ich denen so ein bisschen vorwerfe. Die hätten noch mehr von Tutorial-Welt leveln müssen, ein bisschen mehr Guiding der Erfahrung. Dann wäre es ein größerer Erfolg gewesen. Aber das kann gerne so bleiben, wie es ist. Das ist für mich ein Kunstwerk. Aber nicht eins, das jeder erleben kann.
Ich fühle mich gerade in einer sehr seltsamen Position, weil normalerweise, was du sagst, sage ich das. Ne? Das ist zu schwer, da kann man nicht so. Und was ich mich gerade frage, ich finde das total interessant, weil es gibt ja eben, genau wie du sagst, es gibt ja ganz viele dieser Spiele, die so sind. Da kommt der größte Teil von uns SpielerInnen nicht durch, wenn wir nicht an wenigstens ein oder zwei Stellen mal nachschlagen können. Ne? Also The Witness. Fez, eben diese ganzen Sachen, die genannt. So, und das ist, was ja immer passiert ist, irgendwann schafft es einer und dann steht es im Internet und dann geht es halt. Ne? Also was Nina mir bei Dark Souls gesagt hat, eingebläut hat, die Community, die über dieses Spiel spricht, ist ein relevanter Bestandteil dieses Spiels. Ist ja gerade bei schweren Spielen, die auch noch Meta sind, ganz wichtig. Und das ist ja, das ist so ein Henne-Ei-Problem dann. Ne? Solange es niemanden gibt, der das ins Internet geschrieben hat, wo ich es nachschlagen kann, kann es nicht mehr Leute geben, die das spielen, weil es niemanden gibt, der das ins Internet geschrieben hat. So. Das heißt also, das fehlt denen. Ne? Es fehlt sozusagen so eine kritische Masse. Eine kleine kritische Masse.
Ich würde auch behaupten, Dennis, ich weiß nicht, ob du The Witness gespielt hast, ich frage mal vorher.
Ja.
Dennis hat The Witness länger authentisch spielen können, für sich und Sachen Rätsel lösen können, bevor er ausgemacht hat, als jetzt er das ja auch beschrieben hat in Tormentia, wo er halt eigentlich in der ersten großen Welt dann im Wald sich verlaufen hat und dann draußen war quasi. Da hat ihn das Spiel nicht lang genug noch an die Hand genommen, um quasi ihn hinzuführen zu dem großen Bild.
Ja, das stimmt. Ich muss jetzt auch zum Beispiel an so ein anderes Spiel denken, was auch sehr, sehr ähnliche Vibes hat, nämlich Inscription. Das kam ja auch vor paar Jahren raus und darüber haben wir auch hier gesprochen, ihr bei Insert Moin auch. Und das ist ja so ein Spiel, das fängt an wie so ein Sammelkartenspiel, so ein Kartenbattler. So, wo du gegenüber von einem evil, creepy guy sitzt in einer Hütte und dann musst du so Karten ausspielen und dann spielt man ja gegen den so Magic im Prinzip. Und du spielst Eichhörnchen aus und musst seine Clowns besiegen oder was auch immer. Und quasi, kleiner Spoiler für Inscription, so, das ist quasi nur das erste Level von mehreren und danach verändert sich das Spiel und das ist dann so ein bisschen ähnlich auch wie
ändert sich
wie
sogar das Tormentia. Genre, muss man dazu
die
sagen.
Genres ändern sich, es gibt Videos, es gibt da so Backstories, es gibt da so ganz, ganz viele Sachen. Ich weiß noch, dass Markus, dass du quasi nicht durch das Ende von diesem Kartenspiel gekommen bist, warst so, ja, das ist irgendwie ein ganz, ganz lustiges Kartenspiel, aber dann gibt es irgendwie noch mehr dahinter und das hat mich wiederum, also da ging es mir anders, das hat mich motiviert, da weiterzuspielen.
Nee, das war ein bisschen anders. Ich bin nämlich, also das ist ja, Inscription ist sozusagen ein Kartenspiel und da für mich war der Breaking Point, da bist du irgendwann durch und dann beginnt die zweite Iteration des Spiels. Und da wird es von so einem Fantasy in the Woods zu so einem Hightech-Roboter-Ding. Und da war ich so,
genau.
Wait a minute, ich habe jetzt so lange mit diesem einen Ding und jetzt fängt das Spiel quasi erst an. Oder hier.
Okay,
Ich frage mich jetzt gerade sozusagen, ob das wirklich so ein Generationending ist. Oder, also keine Ahnung. Also ich habe gerade, wie gesagt, ich fühle mich gerade in diesem seltsamen Ding, dass ich jetzt an der Position bin, wo ich normalerweise zur Gegenüberseite stehe. Ich war so, ich fand das nicht so hart. Also ich fand das hart, aber sozusagen nicht so deprimierend hart. Ich finde, da muss man einfach dranbleiben und das geht auch ganz gut. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Experience. Und
bist du denn motiviert, das durchzuspielen? Willst du es noch weiter spielen? Hast ja gesagt, du bist jetzt eine von vier Welten, hast du geschafft.
Ich bin ja sozusagen, also ich bin ja jemand, der chronisch zu wenig Zeit zum Spielen hat und habe deswegen immer so eine Liste Spiele, die ich rezensiert habe, die ich aber gerne noch zu Ende spielen würde. Und da ist Tormenta jetzt gerade sehr weit oben. Also top, also das steht ja an Platz 1. Ich würde das total gerne machen. Ich weiß, mir fehlt die Zeit dazu. Ich habe Winterurlaub. Winterurlaub ist sozusagen, nehme ich mal ein Spiel mit, was ich mal zu Ende spielen wollte. Es wird wahrscheinlich Tormenta dieses Jahr. Also ich bin mega motiviert. Und ich möchte eigentlich, dass dieses Spiel zum Erfolg wird. Also nicht nur, weil ich das Spiel selber gut finde, sondern weil ich fucking wissen will, was diese Entwickler noch treiben.
Ja. So. Ich möchte mehr von solchen Spielen auf dem Markt haben. Da bin ich ganz bei dir. Deswegen bin ich auch froh, das gekauft zu haben und alles und das unterstützt zu haben. Sie müssten aber, also ich sehe nicht, wie das die kritische Masse, dafür war das Bildungssystem die letzten 50 Jahre in allen Ländern zu schlecht. Als dass wir das hinkriegen, dass dieses Rätsel von der kritischen Masse selbst gelöst werden.
Ich möchte alle HörerInnen, die das jetzt hier bei Insert Moin, ne, weil diese Rezension läuft auf beiden Podcasts. Also alle Hörerinnen bei Insert Moin und bei Indie-Fresse, möchte ich dazu aufrufen, kauft dieses Spiel und spielt, soweit ihr kommt. Und wenn ihr weiterkommt als Dennis, schreibt es irgendwo ins Internet. Ich möchte, dass dieses Spiel, ich möchte hier Teil einer Jugendbewegung sein. Ich möchte hier sozusagen der Auslöser sein dafür, dass dieses Spiel 3 Monate nach seinem Erscheinen ein erdrutschartiger Verkaufsschlager wird.
Ich würde es denen gönnen. Ich würde es denen gönnen, ne, weil ich finde, wenn er das braucht, ist halt irgendwie so ein bisschen auch, weil ich habe das Gefühl, dass ich finde das Gefühl, Tormenta hatte noch keinen Champion, weil es braucht irgendwie, ich habe das Gefühl, irgendwie, keine Ahnung, bei so Sachen wie Animal World, Inscription oder keine Ahnung, Mouthwashing, also so komischen kleinen weirden Kulthits, wo Leute viele Gefühle zu haben, braucht es irgendwie, es braucht einen mutigen Menschen, der aufsteht und sagt, dass die, liebe Leute, dieses Spiel ist ein Kulthit in the making und ihr müsst das alle spielen und ich finde das schön, dass das in dem Fall du bist. Ich bin mir, also ich habe keine Ahnung, ob du damit alle mitreißt,
ich weiß noch nicht, ob du schaffen kannst.
Ich weiß nicht, ob's schaffen kannst, aber ich bin gespannt aufs Ende des Jahres.
Mein Problem ist einfach sozusagen, ne, seien wir mal ehrlich, zynisch, ich habe halt keine 10.000 Follower auf irgendeinem Social-Media-Kanal. Mhm. Es braucht YouTuber in dieser Welt. Let's go, please.
Nee. Ich sag dir, wie es ist. Du nimmst das mit in deinen Urlaub.
Ja.
Und du wirst in diese Spiegelwelt kommen.
Ja.
Und du findest Tormenta halt richtig geil. Und du liebst auch die Atmosphäre. Und du weißt, du appreciatest the fuck out of this game.
Ja.
Weil es so geil designt ist.
Ja.
Und du wirst das Spiel richtig scheiße finden. Weil du hast kein Internet. Du hast kein Internet und du wirst einfach überhaupt nicht weiterkommen in der Spiegelwelt. Ohne Lösung kommst du da nicht weiter. Und du wirst sagen, das ist so kacke Design. Das ist viel zu schwer. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Und dann hängst du in dieser Musik, bis sie dich nerven wird.
Nein.
Und dann ist es halt wirklich Tormenta. Dann bist du dieser Junge. Dann bist du dieser Junge, der da sitzt und halt einfach gerade gefoltert und sich selbst foltert, weil er auch so abhängig ist, weil er das einfach so geil findet, diesen Artstyle, aber nicht weiterkommt.
Nee, weißt du, also ich verstehe das Gefühl, dass du transportieren willst, aber es ist nicht, weil auch wenn ich sozusagen oft der große Buhmann bin, ist sozusagen, ich finde, Spiele sind nicht nur Klassiker oder potenzielle Klassiker, wenn sie bis zum Ende funktionieren. Ne, manchmal reicht es auch, eine geile Idee zu haben und die irgendwie 2/3 durchzuziehen und dann vereckt es halt, das kann sein.
Nenn mir einen Klassiker, der eine Spielzeit unter einer Stunde hat.
Unter einer Stunde? Wie meinst du das?
Wenn Dennis jetzt, nehmen wir nochmal Beispiel Dennis. Dennis hat ungefähr vielleicht eine Stunde probiert und ist dann ausgestiegen. Das kann kein Klassiker sein.
Ich möchte jetzt wirklich an dieser Stelle mal das machen, was gefühlt immer mich ereilt. Ja? Dennis hat einfach zu früh aufgegeben. Also jeder spielt, wie er mag, und es soll kein Vorwurf sein, aber ein bisschen mehr Durchhaltevermögen an dieser Stelle wäre einfach angebracht. Ja?
Ich muss zugeben, ich hatte eine schlimme Woche.
Ja.
Deswegen konnte ich mir nicht noch mehr Tormenta geben. Ich sehe das wie so die 2025 Tormenta Challenge, ja. Also wir haben hier zwei Pole. Michi sagt, so nie im Leben ist Kunst, aber gehört in ein Museum. Markus ist so, ist Kunst gehört
in jede fucking Spielesammlung.
Gehört in jeden Haushalt.
In jeden Haushalt. Ein Haushalt ohne Tormenta kann sich kein Haushalt nennen. So sieht's aus.
Ich finde das,
also
ich find
jeder
das Game spannend,
Dev,
dass das
jeder Spielekritiker auf jeden Fall, jeder Konsument da draußen, wenn ich halt eine Empfehlung geben müsste, muss ich halt sagen, dazu sagen, dass es zu frustrierend ist in ein paar der Welten.
Ja, aber das ist doch exakt, ist was halt ich meine. Das ist doch exakt das Spiel, was ich beschrieben habe. Das eine ist dieser Spiele, das hat jeder Game Dev, das hat jeder Kritiker und es haben dann sozusagen alle die KonsumentInnen, die sozusagen, die sich's gerne auch mal besorgen lassen. Ja, das gibt ja, das ist genau diese Spiele, die ich meine. Die hat nicht jeder, aber sozusagen in der Bubble ist da jeder mega begeistert von.
Ich würde dir so gern zustimmen, weil ich bin ja der Typ, der dann noch Dark Souls extra nachgeholt hat, der Bloodborne platiniert hat. Ich bin das alles. Und ich muss dir leider sagen, diese Spiegelwelt hat aber auch mich gebrochen, weil es zu fucking insane ist.
Ich glaube, es ist das passiert, was sozusagen immer passiert ist. Jemand hypt dich für ein Spiel und dann denkst du so, es war ansteckend, aber irgendwie ist es schon ganz schön hart. Anyways, liebe HörerInnen, kauft Tormenta. Also Hausaufgabe zunächst mal, kauft Tormenta. Schreibt uns in die Kommentare, wie weit ihr gekommen seid.
Aber ohne Lösung.
Ohne Lösung. Einfach nur sozusagen, wie viele Minuten habt ihr das gespielt oder wie viele Welten habt ihr geschafft?
Allein dafür ist es ein mega spannendes Experiment und halt auch darüber hinaus. Ich möchte auch sagen, ich habe mir ja helfen lassen, damit ich ganz viel von dem Spielen sehen kann und finde, das lohnt sich. Das Ende hinten raus, absolut geil. Es ist nicht so fett wie Tunic hinten raus. Es ist nicht so die Community-Leistung wie bei Fez. Das ist es nicht. Aber es ist auch nicht so polished wie Inscription. Das sind die drei Sachen, die ich davor sehe. Aber dann kommt das schon. Dann ist es schon richtig geil. Cool. Richtig schön zum Nachdenken. Mehrere Tage, mehrere Abende.
Let us know. Genau, ach so. Weil es ja sozusagen quasi eine Doppelfolge ist. Also IndieFresse.org ist das Blog zu unserem Podcast, wo man die Kommentare reinschreiben kann. Michi, wie ist es bei euch? Ihr habt einen Diskurs? Nee, wie heißt diese Forum-Plattform?
Discord.
Habt ihr auch irgendwas, was man öffentlich im Web erreichen kann? Weil im Blog kann man ja, glaube ich, nicht kommentieren, ne? Weil es hinter der Paywall ist.
Da es eine öffentliche Folge ist, könnt ihr unter unser YouTube-Video zum Beispiel auch kommentieren.
Alles klar. Ja. Also Link in, ich weiß nicht, wie die Veröffentlichungsstrategie ist, maybe Link in dieser Folge, aber wir finden uns.